Frese Green Talk.
Der Nachhaltigkeitspodcast vom Green Office der Hochschule Fresenius.
Hallo, hier ist Rebecca vom Green Office und willkommen zu einer neuen Folge Frese Green Talk. Heute hören wir uns wieder einen unserer Vorträge der Nachhaltigkeitstage 2023 an. Die Nachhaltigkeitstage haben Anfang Juni stattgefunden und neben unseren Angeboten am Campus haben wir mehrere Online-Vorträge für euch organisiert. Der Vortrag zum Thema nachhaltige Finanzen, den wir uns heute anhören, wurde von Hendrik Müller und Steven Geschwindner gehalten. Ich würde sagen, wir hören direkt mal rein. Viel Spaß!
Mein Name ist Hendrik Müller, ich bin seit 8 Jahren jetzt in der Hochschule in Hamburg tätig, Professor für Wirtschaftsethik und aktuell auch Prodekan und akademisch Leiter im Fachbereich Online Plus. So viel kurz zu mir. Wobei, ich bin nicht alleine. Ich halte einen Vortrag zusammen mit Herrn Geschwindner, der sich aber dann gleich nochmal vorstellen wird, wenn ich meinen Vortragsteil beendet habe. Heute geht es um nachhaltige Finanzen und mein Part wird es sein, ein bisschen was über die Geschichte dieser nachhaltigen Finanzen, dieses Phänomens zu erzählen, dann so ein bisschen auch zu sagen, wo kann man denn als Privatanleger sein Geld nachhaltig anlegen vermeintlich und aber auch als Unternehmen oder auch, wo gibt es vielleicht auch andere Anlageformen und diesen Unternehmensteil wird dann Herr Geschwindner übernehmen. Ich sage aber auch gleich dazu, ich gebe es keine Anlagetipps. Ja? Also wer das jetzt erwartet hat, dass ich Ihnen jetzt sage, wo Sie die besten ETFs bekommen, das kann ich leider nicht leisten. Warum spielt dieses Thema nachhaltige Finanzen so eine große Rolle, auch im Finanzsektor? Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Und man kann sagen, bei dieser Entwicklung hin zu Green Investments geht es nicht allein um Umweltschutz. Das ist ganz wichtig, das ist auch immer stärker auch um soziale Motive. Also es geht hier um alle Geldanlagen, die neben ökologischen und sozialen auch allgemeine ethische oder moralische Grundsätze berücksichtigen oder zusammengefasst eben eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Das sind die sogenannten ESG-Kriterien, auf die ich später nochmal eingehe. Und die Entscheidung über die Ausrichtung der Geldanlage liegt eben nicht nur heutzutage bei institutionellen oder professionellen Anlegern, sondern auch bei jedem Sparer und bei jeder Anlegerin, bei jedem Anleger. Dazu dann gleich ein bisschen mehr. Aber ich wollte kurz was zum historischen Hintergrund sagen. Woher kommt das eigentlich? Man muss das Ganze ja in so einem religiösen Kontext verankern. Und ein Name, der immer wichtig ist, ist John Wesley. John Wesley hat mal in Oxford studiert, hat dort schon einen sogenannten Holy Club gegründet. Eine gemeinähnliche Organisation, kann man sagen. Und diese Idee hat er dann mitgenommen in die Vereinigten Staaten. Er ist nämlich dann 1735 als Missionar nach Georgia gegangen. Und wie man weiß, heute und auch schon 1900 gehören die Methodisten ja zu den wichtigsten Glaubensgemeinschaften in den 1900 waren sie sogar die größte Glaubensgemeinschaft in den USA. Und John Wesley hat eben diese Gemeinschaft auch mit seinen finanziellen Ideen eben ganz stark geprägt. So hat er unter anderem in seiner Glaubensgemeinschaft eine Darlehenskasse gegründet, um Menschen eben zu helfen, die sich überschulden. Und es gibt eine ganz, ganz berühmte Predigt von ihm, die heißt The Use of Money. Darin sagt er, gain all you can, save all you can, give all you can. Also durchaus auch ein kapitalistischer Ansatz, würde man wahrscheinlich sagen, man soll so viel verdienen, wie man will, aber auch so viel sparen und natürlich auch so viel geben, wie man kann. Andere Gemeinschaft sind die Quäker, die sich auch ausgehend von Großbritannien in den USA immer stärker verbreiteten. Und die haben von Anfang an bestimmte Formen von Geldanlagen abgelehnt. Das Wort Quäker, was ja eigentlich so wie im Englischen to quake heißt ja zittern, ist eigentlich ein Spottname. Die selbst nennen sich Religious Society of Friends und die haben sehr früh eben schon gesagt, Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft sollten sich bitte nicht am Sklavenhandel beteiligen und auch Investitionen in Tabak, in Waffen, in Glücksspiel oder Prostitution galten für die Quäker als sogenannte Sin Stocks. Also da hat man schon mal einen ersten Hinweis darauf, warum bestimmte Geldanlagen auch heute noch vielleicht als etwas anrüchig oder eben nicht ethisch gelten. Jetzt springen wir mal ins 20. Jahrhundert, da werden nämlich Geldanlagen auch erstmals als politisches Instrument genutzt. Das ist in den 70er Jahren studentischer Protest gegen den Vietnamkrieg, weil da ganz klar wurde, dass eben auch bestimmte Unternehmen sich daran beteiligt haben oder auch die Apartheid in Südafrika, die ja dann von westlichen Staaten boykottiert wurde. Das heißt, man hat dann eben sowohl Privatmenschen als auch vor allem Unternehmen haben dann nicht mehr länger Geld nach Südafrika transferiert und insofern war das ein zeigt sich da eben, dass man Geldanlagen auch als politisches Druckmittel benutzen kann. Ganz bekannt auch als quasi Geburtsstunde des Socially Responsible Investments ist der Parks World Fund. Auch hier stehen wieder zwei methodistische Pastoren als Gründungsmitglieder zu Buche. Die haben das Ganze 1971 ins Leben gerufen. Und das ist zum Beispiel der erste öffentlich-rechtliche Aktienfonds, der quasi finanzielle Interessen mit weltanschaulichen Überzeugungen verbunden hat, weil man gesagt hat, okay, die beiden Pastoren haben gesagt, wir wollen natürlich Geldanlagen nicht verbieten, das ist auch ein gutes Mittel, Vermögen aufzubauen, aber das soll dann bitte auch verantwortlich und ethisch sein. Insofern das ist der erste Social Responsible Investment Fonds. Und auch ein anderes sehr gutes Beispiel für solche ethischen Geldanlagen sind Mikrokredite. Ursprünglich mal eine Idee des deutschen Unternehmers und Politikers Elmar Piroth. Der hat gesagt, ja, wie kann man Menschen in Entwicklungsländern helfen? Nicht nur mit staatlichen Zuschüssen, sondern auch indem man ihnen sogenannte Mikrokredite gibt. Also ganz kleine Geldzuschüsse, mit denen sich dann Menschen Existenz aufbauen können. Und diese Idee von Piroth wurde dann später von Mohammed Yunus übernommen. Friedensnobelpreisträger, gebürtig in Bangladesch. Der hat eben diese Grameen Bank gegründet und die hat sich auf solche Mikrokredite quasi spezialisiert. Bis heute haben circa 150 bis 200 Millionen Menschen solche Mikrokredite empfangen und das ist insgesamt eine Summe von etwa 17 Milliarden US-Dollar, also ganz kleine Zuschüsse, aber das hilft den Menschen eben ungemein, um sich in den entsprechenden Ländern eine Existenz aufzubauen. So viel vielleicht ein kurzer Überblick, woher kommt das Ganze, wie ist das Ganze entstanden? Und jetzt würde ich einmal die Privatanleger mir anschauen. Wie sieht das aus? Achten Privatanleger darauf, wie sie ihr Geld anlegen? Tatsächlich, das ist die gute Nachricht, je jünger die Menschen werden, desto stärker tendieren sie dazu. Also bei 68% der Gesamtbevölkerung sagt man, ja, inzwischen gibt es einen klaren Trend, dass man eben bei den Geldanlagen auch nachhaltig werden will. Und bei den 18- bis 35-Jährigen sind es sogar 75%. In was wird Geld nachhaltig angelegt? Ja, wen wundert es einmal? Immobilien, dann natürlich die erneuerbaren Energien wie Windenergie, Photovoltaik, aber eben auch zu 23%, also eigentlich der zweitgrößte Bestandteil, einfach in Netzinfrastruktur, Bildung, Mobilität. Das sind ja alles Themen, die auch aktuell in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Und natürlich hinter all diesen Themen stecken auch Anlagemöglichkeiten. Aber das scheint auf jeden Fall auch bei Privatpersonen ein Trend zu sein, dass man darauf achtet. Der Stichwort ETFs habe ich schon genannt. Also wenn wir jetzt in die Anlageform von Aktienindizes gehen, dann kann man da natürlich gucken, wie wird hier Nachhaltigkeit definiert. Es gibt da verschiedene Selektionsstufen und die erste ist eigentlich ähnlich wie bei den Quäkern. Da werden einfach Faktoren ausgeschlossen wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Atomenergie und ähnliches. Natürlich auch Waffen, Pornografie und Drogen. Dann in der zweiten Stufe wird dann nochmal nach einem Best-in-Class-Verfahren wirklich geschaut, welche Anlagen erfüllen dann eben auch die ESG-Ratings, also Umweltkriterien, gesellschaftliche Kriterien, aber auch Kriterien der Governance, der Unternehmensführung. Und dann gibt es noch eine dritte Selektion, wo man eigentlich dann über Negativ-Screening nochmal genau guckt, nochmal eine Feinabstimmung macht. Und dann kommt man eben zu diesen sogenannten MSCI-Indizes, die Sie vom Namen zumindest alle kennen oder halt auch schon angelegt haben in solchen. Und bestenfalls hat man dann eben da ein sehr gutes Rating, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Es gibt heute etwa 120 Aktien-ETFs an der deutschen Börse, die auch nachhaltig investieren. Und zwei Drittel davon sind Indizes des Anbieters MSCI, das ist quasi der führende Anbieter. Und ja, das sind Standard-Indizes, wie Sie vielleicht wissen, die nach unterschiedlichen nachhaltigen Kriterien zusammengestellt werden. Also einmal die Universalkriterien kann man sagen. Das habe ich eben schon beschrieben. Dann gibt es noch sogenannte ESG-Screened, also nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Dann werden kontroverse Branchen ausgeschlossen, das habe ich auch erwähnt. Und schließlich hier nochmal das Stichwort SRI oder eben Socially Responsible Investments. In diese Indizes werden eben auch nur die besten 25% aller Unternehmen aufgenommen. Also man hat eine ganze Menge von Kriterien, an denen man ablesen kann, wann etwas nachhaltig ist. Als Geldanlage, wenn man jetzt zu den Banken kommt, auch da gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich muss nicht bei der Deutschen Bank, bei der Sparkasse oder bei anderen bekannten Bankhäusern mein Geld anlegen, sondern es gibt auch Banken, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Man sagt, dass etwa 14 Bankhäuser die Kriterien einer nachhaltigen Bank erfüllen. Ein paar Beispiele, die Ethikbank, die Umweltbank, Triodos, GLS Bank. Das Spannende daran ist, es sind meistens Direktbanken. Also man muss seine Bankgeschäfte eben nicht über eine Filiale kann man sie machen, weil die haben meist nur eine einzige Filiale, wenn überhaupt. Und es gibt auch keine Geldautomaten. Das läuft halt dann über die Volksbank, sondern man muss das halt alles online machen. Aber das ist ja heutzutage auch eigentlich in anderen Branchen normal. Hier nochmal auch eine Ranking von diesen fairen Banken oder wie überhaupt von Banken insgesamt. Man sieht das hier eben, GLS Bank, habe ich eben schon erwähnt, die gilt als die fairste Bank. Und je weiter man runtergeht, da kommen jetzt die großen Bankhäuser auch, Commerzbank, Deutsche Bank. Sie sehen das aber hier, da wird natürlich auch in Unternehmen investiert, die gegen soziale und ökologische Standards verstoßen. Also das sind alles die herkömmlichen Banken sind eben alles andere als nachhaltig oft. Wenn man sich die Kundenzahlen allerdings anguckt, natürlich bei ethischen Banken, die sind auch relativ gering. Die GLS ist noch die größte mit über 200.000, Umweltbank 115 und dann die Ethikbank und Trio. Das sind dann schon, ja, Spartenbanken. Aber wie gesagt, sie bieten eigentlich den gleichen Service wie andere Bankhäuser auch. Man muss sich halt nur darauf einlassen. Und wem das jetzt wichtig ist, der kann natürlich auch sein Konto dahin wechseln. Ferner gibt es auch noch kirchliche Banken, auch die gelten natürlich als nachhaltig und besonders bestimmten ethischen, religiösen Kriterien verpflichtet. Das ist einmal die Bank für Kirche und Diakonie, die erste evangelische Bank, die seit 1925 besteht. Und noch viel größer ist die Parks Bank, das katholische Gegenstück, kann man sagen, die vor allem in Süddeutschland auch Filialen hat, aber auch in Berlin, Erfurt und Essen, also die größte Kirchenbank, hat immerhin 500 Mitarbeiter an 13 Standorten. So viel kurz zu den Privatanlegern. Jetzt dritten Part nochmal zu den Investments, zu den SRI. Also hier nochmal genauer, was verstehen wir darunter? Das ist eine Geldanlage, die über finanzielle Aspekte auch soziale und oder umweltbezogene Kriterien berücksichtigt. Und dabei ist immer wichtig, dass die gesellschaftliche Verantwortung, die Social Responsibility berücksichtigt wird, dass besonders auch negative Auswirkungen verhindert werden. Diese ESG-Kriterien stehen eben für Environmental, für Social und für Governance. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, was damit gemeint ist. Man guckt sie eben genau an unter Environmental. Wie ist das Umweltmanagement, die Umweltpolitik? Was wird in Sachen Klimaschutz gemacht? Bei Social geht es vor allen Dingen um die Menschenrechte, aber auch um Arbeitsbedingungen oder Sicherheit und Gesundheit. Und natürlich Governance, da wird geguckt, ja, wie ist das Unternehmen auch in sich organisiert? Gibt es einen Verhaltenskodex? Wie steht es eben zu Korruption, zu Bestechung? Und sind da eben solche negativen Kriterien, wenn man jetzt in bestimmte Länder geht, wo die Todesstrafe herrscht oder dass da irgendwie Militärausgaben unterstützt werden, das sind natürlich dann wieder No-Go-Kriterien, die ausgeschlossen werden. Solche Ausschlusskriterien habe ich schon erwähnt, aber hier nochmal auch zusammengefasst. Es gibt auch weitere, zum Beispiel Gentechnik, möchten viele Menschen nicht haben. Tierversuche, das könnten auch Ausschlusskriterien sein. Und im Gegenzug dazu schaut man eben hier nach Positivkriterien. Das sind eben heute vor allen Dingen Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität, Gesundheit und Wasser, also all die Dinge, von denen wir wissen, dass sie knapper werden und dass wir darauf achten müssen, genauso wie für erneuerbare Energien. Also eigentlich ist das gar kein Geheimnis mehr. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch verstärkt, dass man genau weiß, was will man nicht und was will man eben bewusst fördern. Auch hier gibt es verschiedene Kriterien, die diese SRIs bestimmen. Man kann jetzt sogenannte Themenfonds haben, die in bestimmte Nachhaltigkeitsbereiche, auf bestimmte Nachhaltigkeitsbereiche abzielen. Wieder hier die Best-in-Class-Investitionsauswahl, also quasi die besten Unternehmen eines Sektors werden dann gewählt und in die wird investiert. Der Ausschluss, die werte- oder normbasierte Analyse und so weiter und so fort. Es gibt auch hier zur Hilfe bestimmte Indizes, Aktienindizes, wie wir sie ja vom normalen Aktienmarkt auch kennen. Wir kennen also den Dow Jones Index. Es gibt aber schon seit fast 25 Jahren auch einen Dow Jones Sustainability Index, der eben eigentlich der weltweit tonangebende Index ist, um eben Geldanlagen nach ihrer Nachhaltigkeit zu ranken. Gilt eigentlich als prominentes Gütesiegel unter Nachhaltigkeitsindizes und ist aber bei weitem nicht das Einzige. Viele andere, teilweise nationale, internationale Investmentindizes, also wer wirklich ernsthaft sagt, ich möchte mein Geld entweder als Privatanleger oder als institutioneller Anleger nachhaltig anlegen, hat auch über diese Indizes eine Möglichkeit zu schauen, wo passt es eigentlich am besten. Ja, hier nochmal eine Umfrage unter Praktikern, die sich dem Bereich CSR, also Corporate Social Responsibility, unterwegs sind, sagen eben auch, dass der Dow Jones Sustainability Index eigentlich ja, der glaubwürdigste Index ist. Die anderen sind zwar auch bekannt, FTSE for Good, aber die sind nicht, auch innerhalb der Branche nicht so gut angesehen. Und im Dow Jones Sustainable Index finden sich auch die meisten Unternehmen, die andere sind eher kleinere. Gleichwohl ist das jetzt auch kein Allheilmittel, sondern selbst im Dow Jones Sustainability Index findet man dann manchmal Umweltsünder wie den Ölkonzern BP, galt auch 2010 als Branchenbester, obwohl im selben Jahr BP eine riesige Ölpest verursacht hatte. Und leider hat der Dow Jones Index sehr spät eine Notbremse gezogen und BP dann entfernt, aber nach Ansicht von Profis eben viel zu spät. Also auch hier sieht man, da muss man nochmal, man darf nicht einfach nur den Index sehen und glauben, damit sei alles geregelt, sondern da werden auch Fehler gemacht. Das ist halt menschlich. BP wurde nämlich dann durch ein anderes Unternehmen, Halliburton, ersetzt, das leider auch in derselben Ölkatastrophe eine Rolle spielte. Also ist keine hundertprozentige Garantie gegen menschliches oder politisches Versagen. Und auch solche nachhaltigen Produkte können natürlich Fehleinschätzungen unterliegen. Gleichwohl kann man sagen, wenn man da gründlich recherchiert, dann und auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Das sind jetzt auch die großen Ausnahmen, die natürlich passieren. Man kann natürlich auch sich zu so einem Investmentpartner zu Hilfe nehmen, wie Tao, die sitzt in San Francisco und die haben zum Beispiel ein Portfolio, was wirklich rein nachhaltig ist. Also die konzentrieren sich wirklich nur auf Bereiche, die als Alternative oder eben Sustainable gelten. Im Bereich Mobilität, Transportation, über Energie, Technologie, Healthcare, Education. Also da sieht man schon von den Begrifflichkeiten, dass auch eine Möglichkeit ist, aber natürlich zahlt man dann entsprechende Gebühren. Also es ist eher was für Großanleger. Wir haben aber auch in Deutschland sogenannte Social Ventures inzwischen unter dem Namen Tengelmann, den die Eltern vielleicht noch unter einem anderen Label abgespeichert haben. Solche Social Ventures schauen eben genau nach, wo kann ich eben über Investitionen den größten Impact erzielen und helfen dabei. Ne? Aber auch das ist eher eine Sache für institutionelle Anleger als für uns als Privatanleger. Ich komme zum Fazit, weil ich wahrscheinlich schon viel zu lange geredet habe. Nachhaltige Finanzen sind insgesamt, das ist, ich glaube, eine sehr subjektive Angelegenheit. Gibt schon seit mehreren Jahrhunderten. Man muss genau gucken, es gibt Bewertungskriterien, aber die unterscheiden sich eben nach Anbieter leider etwas. Bei den nachhaltigen ETFs bin ich kurz auf eingegangen. Da sagen viele Leute aber auch, ist das vielleicht ein Modethema? Muss man auch gucken, wie wird sich das tatsächlich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre als Anlageform auch für den Privatanleger halten? Und leider ist auch hier so, man kann eben nicht eine Geldanlage mit blütenweißer Weste und zugleich ein exzellent diversifiziertes Portfolio bekommen. Ist leider so. Also man muss da Abstriche machen. Entweder will man nachhaltig investieren, hat dann vielleicht nicht die Riesenrendite, oder das ist eben auch ein Gesetz des Marktes. Oft sind es die etwas schmutzigen Investments, mit denen man leider sehr schnell sehr viel Geld verdienen kann. Aber ja, das muss jeder für sich entscheiden. Bei Banken und Versicherungen haben wir auch gesehen, es gibt die nachhaltigen Banken, aber insgesamt sind die auch so ein bisschen eine Blackbox. Also wenn man nachhaltig investieren will, sollte man vielleicht auch nicht immer den Empfehlungen seines Bankberaters vertrauen oder seiner Versicherung, sondern ein bisschen auch selber sich informieren. Das ist heute möglich. Es gibt ja 1000 Websites dazu. Und damit würde ich meinen Beitrag tatsächlich beenden, jetzt an Herrn Geschwindner übergeben, der die Thematik jetzt eben aus Unternehmenssicht noch ein bisschen genauer aufgreifen wird. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite erstmal hallo. Erstmal danke für den Vortrag, Hendrik. Mein Name ist Steven Geschwindner. Ich habe dieses Jahr meinen Masterabschluss gemacht an der Hochschule für Seenis in Itstein in Wirtschaftschemie. Und ich habe mich eben im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Thema Sustainable Performance Accounting auseinandergesetzt. Und das passt hier eigentlich ganz gut dazu. Wir haben jetzt viel gehört von Ratings, von externer Bewertung und von Investieren in nachhaltige Unternehmen sozusagen. Im Rahmen meiner Arbeit ging es aber eher darum, wieso wirtschaften wir denn überhaupt nicht nachhaltig und macht das denn überhaupt Sinn, dass wir das so tun? Da Nachhaltigkeit natürlich auch wieder viele Ebenen hat, also jetzt wird eine Governance gesehen, Social und Environment, habe ich das jetzt erstmal nur auf ökologische Nachhaltigkeit bezogen, aber das kann man eigentlich auf alle Bereiche erweitern. Und da war eben dann so der Grundsatz im Rahmen der Arbeit rauszufinden, okay, wie wäre es denn, wenn man die Finanzbuchhaltung so erweitert, dass ein Unternehmen in der Erfolgsrechnung tatsächlich auch nachhaltig wirtschaften muss, weil das eigentlich die einzige Art ist, die Sinn macht, um zu wirtschaften. Nun, was ist die Frage, was ist Sustainable Performance Accounting überhaupt? Vielleicht mal vorab. Die Definition finde ich jetzt verständlich, aber nicht unbedingt griffig. Sustainable Performance Accounting bezeichnet eine neue Axiomatik der betriebswirtschaftlichen Rechnungslegung, die Nachhaltigkeit mit Methoden des klassischen Rechnungswesens in die Erfolgsrechnung integriert. So ein bisschen das, was ich gerade schon erklärt habe. Was bedeutet das wirklich? Es bleibt bei der klassischen Buchhaltung, die wir jetzt haben, G&V und Bilanz, wie wir es benutzen, weil das ganze System über den Haufen zu werfen, macht eigentlich auch relativ wenig Sinn, sondern es macht mehr Sinn, das System, was wir haben, zu adaptieren und zu erweitern, sodass es den neuen Ansprüchen und dem neuen Wissensstand auch gerecht wird. Und das funktioniert eben, indem man die nachhaltigkeitsrelevanten Unternehmenstätigkeiten mit in die Bilanz aufnimmt, was aktuell nicht so wirklich der Fall ist. Und wenn das jetzt immer noch alles ein bisschen schwammig klingt, dann wundert mich das nicht. So ging es mir nämlich am Anfang auch, als ich meine Masterarbeit gemacht habe. Und vielleicht ist es an einem Beispiel leichter erklärt. Also aktuell macht die Buchhaltung das so, beziehungsweise unser Beispiel ist, Unternehmen A verkauft ein Produkt an einen Kunden. Produkt ist gekauft, Kunde zahlt mit Geld. Das kommt soweit alles in der Bilanz und in der G&V vor und ist ja erstmal schön und gut. Aber wie hat das Unternehmen A das Produkt hergestellt? Indem es von der Umwelt zum Beispiel Wasser bezogen hat. Also jetzt an dem Beispiel das Grundwasser genutzt, was eine vorhandene Ressource ist, dankbar den Wasserkreislauf des Planeten verwendet, um Produkt herzustellen und Geld zu verdienen. Und dieser Punkt taucht nicht in der Bilanz auf. Beziehungsweise die Kosten für das Fördern des Wassers ja, aber nicht wirklich, also man handelt ja nicht mit jemandem, das Wasser ist ja da. Dementsprechend unendlich Wasser, unendlich Produkt, unendlich Geld, Haken dran. So lässt sich unendliches Wirtschaftswachstum generieren. Aber das ist eben nur, weil wir nicht richtig drauf gucken mit der aktuellen Buchhaltung. Und wie müsste das eigentlich laufen? Eigentlich sieht das Ganze nämlich so aus, dass wir eben nicht unendlich Wasser von der Umwelt beziehen können, ohne dabei den Grundwasserspiegel zum Beispiel zu senken und die Umwelt dabei zu schädigen und eventuell noch weitere, ich sag mal, Folgen in der Veränderung der Umwelt direkt zum Beispiel um den Standort haben. Also wie gesagt, wenn dann der Grundwasserspiegel sinkt, dann kriegen auf einmal die Städte nicht mehr genug Wasser, Wälder können austrocknen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Thematiken, die wir kennen. Und das heißt, was wir eigentlich jetzt in der Buchhaltung hinzufügen müssen, ist die andere Richtung vom Unternehmen an die Umwelt. Dass wir sagen, wenn das Unternehmen von der Umwelt nimmt, muss es auch geben, entweder indem es direkt einen Ausgleich macht, also Beispiel wäre jetzt bei CO2, wenn ich CO2 emittiere, dass ich gleichzeitig CO2 wieder einspeichere. Oder, was eine Alternative ist, wenn ich über einen gewissen Grenzwert bin, also über dem, was die Umwelt vertragen kann, über der nachhaltig verfügbaren Wassermenge in meiner Region jetzt zum Beispiel, dass ich dann Risikorückstellungen bilden muss, weil ich gehe ein Risiko ein. Ich senke den Grundwasserspiegel und damit gehe ich das Risiko ein, dass in 10 Jahren die umliegenden 5 Dörfer nicht mehr genug Wasserversorgung haben, für teuer Geld Wasser importieren müssen aus umliegenden Regionen und dann halt, das sind jetzt nur wirtschaftliche Folgen, aber dazu kommen natürlich noch die ökologischen Folgen. Und wenn das Ganze so erweitert ist, dass man dieses Zurückgeben an die Umwelt beziehungsweise des Handels innerhalb des Rahmens der Umwelt dann mit dazu hat, dann kann man sagen, wir wirtschaften nachhaltig, wie gesagt, an dem Beispiel jetzt ökologisch, lässt sich aber auch erweitern auf sozial und Governance und auf die Wissensebene, dass man sagt, man hat den Wissenserhalt, der relevant ist. Und ja, also so erstmal zum Grundprinzip. Gut, und wie macht man das jetzt? Das war auch meine Frage dann vor inzwischen fast einem Jahr, als das Thema bei mir so dann reinkam. Ja, wie macht man das? Wo fängt man an, ein Unternehmen die nachhaltigkeitswirksamen Tätigkeiten rauszusuchen? Ich meine, da gibt es ja auch unendlich viele. Also wir haben Wasser, wir haben CO2, wir haben Energie, was ja auch wieder verbunden ist mit CO2. Wir haben Schadstoffe, wir haben Abfall. Also das kann man ewig weiterführen. Ich habe so gemacht, ich habe erstmal eine Standortaufklärung gemacht. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail von den einzelnen Punkten gehen, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich die Umweltkennzahlen identifiziert. Dafür habe ich von den Sustainable Development Performance Indikatoren, die habe ich verwendet, aus dem Authentic Sustainability Assessment Handbuch von so einer Forschungseinrichtung der UN. Da geht es eben darum, dass man da KPIs festgelegt hat, also Indikatoren festgelegt hat, um nachhaltige Entwicklung zu messen. Die habe ich benutzt als Umweltkennzahlen für den Standort, weil ich habe das am Beispiel der Hochschule Fresenius gemacht in Itzstein und habe gesagt, okay, die Punkte schaue ich mir an. Das waren dann zum Beispiel Wasser, zum Beispiel CO2 und so weiter und so fort. Da muss man natürlich Bewertungsskalen festlegen, okay, was ist viel, was ist wenig, wie viel Wasser zum Beispiel ist zur Verfügung, ab welchem Punkt ist es nachhaltig oder nicht mehr nachhaltig. Dann habe ich noch die relative Nachhaltigkeit eingeführt, aber auch das wieder Details, die jetzt in dem Zusammenhang hier gerade nicht wirklich relevant sind. Dann muss man eine Monetarisierung durchführen, das heißt, man muss diese Bewertung von, okay, der Standort verbraucht, sagen wir mal 1000 Kubikmeter Wasser im Jahr, und nachhaltig wären 900 Kubikmeter Wasser verfügbar. Die regenerieren sich einmal pro Jahr. was ist das jetzt an Kosten? Was heißt das? Was kostet das, dass ich das mehr verwende zum Beispiel? Und genau deswegen muss es monetarisiert werden, damit es dann in die Rechnungslegung, also in die Buchhaltung einziehen kann. Dafür habe ich Monetarisierungsfaktoren festgelegt an den verschiedenen Grenzwerten, also an den Intervallgrenzen, zum Beispiel von der Nachhaltigkeit zur relativen Nachhaltigkeit, und habe dann gesagt, okay, da ist dann der Monetarisierungswert X. Den habe ich tatsächlich willkürlich festlegen müssen, weil es dafür keine wirklichen Anhaltspunkte gibt. Das heißt, man kann sich definieren, was verspricht man sich von diesem Monetarisierungsfaktor, was will man für eine Steuerung erreichen, und kann ihn dann festlegen. Und darüber habe ich das dann eben mit einem Geldwert sozusagen verknüpft, und den konnte man schließlich über die passenden Bilanzpositionen und GNV-Positionen verbuchen, wodurch man dann am Ende dann einen Finanzbericht von der Hochschule sozusagen jetzt zum Beispiel hätte erhalten sollen, sagen wir mal so, die quasi dann eben die nachhaltigen Auswirkungen oder Leistungen oder Aufwände eben beinhaltet. Das war jetzt mein erster Versuch, war die Masterarbeit. Und im Anschluss habe ich mit meinem Professor zusammen, der mich da betreut hat, dem Herrn Haubold, das Ganze dann nochmal bearbeitet, nochmal ein bisschen Feinschliff gegeben, nochmal etwas anwendbarer gemacht für weitere Fälle und vereinfacht sozusagen nochmal. Und das war dann eben der zweite Versuch, der jetzt auch im Rahmen von der Publikation veröffentlicht wird. Da gehe ich jetzt nur ganz knapp drauf ein. Und zwar haben wir das jetzt untergebrochen auf Define. Also man muss erstmal Basisziele, zum Beispiel deutschlandweit oder global, also überall übergreifend zwischen Unternehmen sozusagen festlegen und auch Organisationsziele. Der zweite Schritt ist Assess. Man muss die Leistungsindikatoren für die nachhaltige Entwicklung des eigenen Unternehmens berechnen. Im dritten Schritt dann die Monetarisierung dieser SDPIs, um die daraus verbundenen Leistungen und Risiken, die man eingegangen ist, eben zu finanziell benennen zu können sozusagen und auch dann eben auch bilanzieren zu können. Und das ist eben der letzte Schritt. Und als Ergebnis erhält man dann einen Unternehmensbericht, der beziehungsweise eine Bilanz und eine G&V, die Unternehmensleistung komplett darstellen und eben nicht nur unter der Bedingung, dass man die Welt ausbeutet, sage ich jetzt mal, oder die Umwelt ausbeutet oder die Gesellschaft, wenn man es den sozialen Aspekt betrachtet, ausbeutet, sondern unter allen betrachteten und genutzten Aspekten. Und auf einmal ist es dann gar nicht mehr so attraktiv, wenn man tonnenweise Kohle verbrennt, auf Kosten der Umwelt zum Beispiel, um Strom zu verkaufen. Das rechnet sich eben nur so lange, so man nicht für die Emissionen, die man dabei erzeugt, wirklich Rechenschaft tragen muss. Genau, und das ist jetzt eben diese neue Herangehensweise, neue Methode, die wir dann jetzt daraus entwickelt haben. Und das ist, ich finde es super spannend, wo das eventuell noch hinführen könnte oder was man daraus theoretisch machen kann. Und da wäre jetzt dann auch mein Ausblick, der so ein bisschen an jetzt meine Zuhörer gerade gerichtet ist, und zwar für weiterführende Forschung. Und da ist natürlich dann, falls ihr das interessant findet und sagt, hey cool, in die Richtung kann ich mir vorstellen, auch mal irgendwie eine Arbeit oder Ähnliches zu machen. Was ich identifiziert habe als Forschungsbedarf sozusagen im Rahmen meiner Arbeit, wo ich sage, da bräuchte man eigentlich noch viel mehr, wäre zum Beispiel die Grenzwertfindung. Also es gibt da Planetary Boundaries, es gibt da Methoden und Arten, wie man sagt, okay, wie viel CO2 kann der Planet vertragen, wie viel Wasser kann der Region entnommen werden. Aber da kann man sich da kann auch schon nochmal sehr viel Forschung kommen, um vor allem bei so ein bisschen nicht so stark beleuchteten Gebieten wie jetzt zum Beispiel Abfallverarbeitung oder Ähnliches, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Licht drauf zu scheinen und eben noch ein bisschen mehr Klarheit zu haben. Dann die realitätsbezogenen Wertzuschreibungen. Die haben wir jetzt zwar im Rahmen unserer neuen Data-Methode, also die zweite Methode, die ich präsentiert habe oder angeschnitten habe, zwar ersetzt, aber dennoch macht es schon Sinn festzustellen, okay, wie teuer ist denn der Schaden von einer Tonne CO2, die ich zu viel emittiert habe, die ich mehr emittiert habe, als der Planet verarbeiten kann? Was sind die Folgen, die daraus kommen? Wenn man das irgendwie finanziell nochmal genauer benennen kann sozusagen, dann wird da vielleicht auch nochmal das Ausmaß viel deutlicher klar. Dann Standardisierung und Implementierung in der Richtung so viel wie geht, weil je einfacher, je besser standardisierbarer und je besser umsetzbar das Ganze ist, umso höher ist eben die Chance, dass es eben auch irgendwo Einzug findet. Also wenn man sich jetzt die komplizierteste und komplexeste Lösung ausdenkt, um diese Welt zu retten, dann wird es sehr schwer fallen, da die viele Leute gut von überzeugen zu können. Und so über den es standardisierbar ist und eben logisch und überschaubar, hat es eine höhere Chance, dass es einen Effekt hat, sage ich jetzt mal. Und natürlich muss man das, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, im Bereich Ökologie nochmal übertragen auf Soziales, auf Wissenschaft, auf Governance, um das eben auch komplett betrachten zu können. Und falls ihr das Ganze jetzt ja interessant fandet und sagt, hey cool, ich würde einfach vielleicht auch gerne mal was lesen dazu oder so, habe ich noch ein paar Literaturempfehlungen, die ich bei meiner Masterarbeit echt spannend fand. Da haben wir einmal richtig rechnen von Christian Hiss 2015. Das ist in Bezug auf Landwirtschaft. Der sagt, dass die biologische Landwirtschaft oder die nachhaltige Landwirtschaft sozusagen gar nicht mit der konventionellen mithalten kann, aus genau den Gründen, weil die Kosten haben, die man in der konventionellen eigentlich auch hat, aber nicht auf der eigenen Seite, sondern auf der Umweltseite. Und da die nicht bilanziert werden, ja, kann der konventionelle Bauer seinen Feldsalat halt für einen halben Preis oder noch günstiger verkaufen. Die Donut-Ökonomie von Raworth, die ist auch sehr spannend gewesen. Da ist auch der soziale Aspekt nochmal mit drin. Da sagt man auch, okay, wie schaffen wir es, innerhalb der planetaren Grenzen zu agieren als Gesellschaft? Also auch eine Empfehlung. Und meine gesamte Masterarbeit war eigentlich angelehnt oder losgetreten von dem Quarta Vista Projekt. Das ist ein Projekt aus Deutschland von mehreren Firmen, die zusammen in dem Bezug eben so ein Projekt durchgeführt haben und das mal versucht haben zu machen. Ist jetzt nicht so angenehm zu lesen, weil das mehrere Projektberichte sind, die so hintereinander geschrieben sind. Aber es ist trotzdem spannend. Also wenn man sagt, hey, das Thema interessiert mich total, dann kann man da auf jeden Fall das online frei zugänglich einfach mal reinblättern. Und ja, das wäre es dann von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank an euch beide. Im Anschluss an den Vortrag haben wir noch einige Fragen aus unserer Zuhörerschaft bekommen, die wir uns jetzt einmal anhören werden.
Du hast vorhin die ESG-Standards erwähnt und der Steven hat gerade Quarta Vista erwähnt. Es gibt also verschiedene Rahmen, in denen Nachhaltigkeit diskutiert wird. Und was ich so interessant finde, ist, dass nach wie vor ESG, das ist das berühmteste, zumindest nach meiner Wahrnehmung, das Finanzergebnis getrennt wird davon. Also dass immer noch so getan wird, als ob also so empfinde ich das, als ob irgendwie Nachhaltigkeit und Ökonomie Gegensätze wären. Jetzt haben wir ja gerade den Versuch gehört vom Steven, das zu verheiraten in der Annahme, dass Ökonomen nicht anders können, als in Geld zu denken. Wie siehst du das? Hältst du das für erfolgsversprechend, dass Finanzinstitute mit ESG arbeiten und dann hinterher immer ganz verschämt noch sagen müssen, ja, aber es kommt auch noch ein bisschen Rendite bei raus oder soll rauskommen? Oder ist das ein Widerspruch oder erlebe ich das nur so? Wie siehst du das?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese ESG-Kriterien natürlich auch nicht mehr, sie haben auch ihre Grenzen, ja, beziehungsweise dadurch, dass sie inzwischen so als Schlagwort auch in der Branche bekannt sind, das ist ja leider immer so, dass dann jeder sich berufen fühlt, zu sagen, ich erfülle diese Kriterien, ob das stimmt oder nicht. Der andere Punkt, den du ansprichst, mit denen, dass Ökonomie und Ökologie und Soziales getrennt sind, das empfinde ich nicht unbedingt so. Jetzt vielleicht beim Thema Finanzen ist mal ein besonderer Bereich, weil ich habe auch vorhin auch Corporate Social Responsibility erwähnt und da ist ja die Ökonomie ganz, ganz klar auch ein Teil des Ganzen. Ja, das ist quasi Grundlage des Ökonomischen. Ohne das geht auch der Umweltschutz und gehen auch die sozialen Aspekte nicht, weil natürlich wir befinden uns hier weitestgehend im ökonomischen Raum. Das sind Unternehmen, die müssen natürlich auch die Mittel haben, um sozial und umweltorientiert handeln zu können. Ja, sie werden es nicht aus eigenem Antrieb tun. Also es ist ja eine Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, wie du siehst. Aber bei den ESG bin ich selber ein bisschen skeptisch, wenn ich das sehe, weil ich glaube, da hast du recht, vielleicht müsste man da statt Governance noch eher den Renditeanteil mit einrechnen oder zusätzlich noch.
Gibt es hier auch schon interessante Ansätze in anderen Ländern außerhalb Europas? In Chile zum Beispiel ist Wasser in weiten Teilen im Privatbesitz.
Es gibt in allen Bereichen, also die Frage ist halt, gibt es Ansätze im Bereich der Bilanzierung von jetzt Beispiel auch Wasser hier in Chile zum Beispiel? Da habe ich jetzt nichts gefunden. Es ist eigentlich immer getrennt gewesen. Also es ging immer entweder, man versucht festzustellen, wie viel ist verfügbar, was ist nachhaltig, was geht. Oder man versucht eben, beziehungsweise es gab dann nur die Quarta Vista Quelle eigentlich für das Übertragen in die Bilanz. Aber so zum Thema Wasser in generell Südamerika, da bin ich auch tatsächlich in meinem Research ziemlich im Rabbit Hole gelandet. Und da gibt es viele Assessment-Methoden, die versucht werden und auch so Kritikpunkte sozusagen. Aber das ist alles irgendwie sehr spezifisch sozusagen. Und dementsprechend ist das sehr schwer oder war das für mich zum Beispiel nicht verwendbar, weil es muss ja irgendwie allgemeingültig bleiben. Ich habe jetzt in meiner Arbeit den Ansatz eigentlich nur auf Deutschland bezogen erstmal mit deutscher Gesetzgebung, weil das nämlich auch die Frage ist, okay, welche Bilanzierungsrichtlinien und so hat man in den Ländern. Deswegen bei mir ist es jetzt nur auf Deutschland bezogen gewesen und dadurch relativ leicht erweiterbar auf Europa. Aber das ist natürlich eben auch eine große Herausforderung von dem ganzen Thema, dass man dann eben gucken muss, okay, wie ist das in anderen Ländern eben auch mit dem Besitz, mit den Möglichkeiten, die man hat. Ich meine, es gibt sicherlich auch Länder, wo man Wasser nicht einfach so fördern kann. Ich meine, auch in Deutschland gab es da Einschränkungen, dass dann Firmen bei der Wasserförderung gestoppt wurden, weil eben das Grundwasser sonst abgesunken wäre. und so weiter und so fort. Also das ist alles immer sehr spezifisch auf die Region, was es auch so schwer macht, das eben, ja, ich sag mal, einheitlich zu bearbeiten. Aber ja, ich glaube, ich konnte leider die Frage jetzt nicht so richtig beantworten, außer mit einem sehr langen Nein.
Als du angefangen hast, du hast die Bücher hier genannt. Was ist denn die, auf welche Lücke bist du gestoßen? Also warum gab es noch keine Antwort auf die Frage, wie kann man als Unternehmen Nachhaltigkeit in die Buchhaltung überführen? Nicht warum, also gab es das noch nicht? Oder was haben die anderen gemacht? Oder was hast du anders gemacht, als bisher gemacht wurde?
Also ja, das der Ausgangspunkt meiner Arbeit war ja, wie gesagt, dieses Quarta Vista Projekt. Und in dem Projekt haben die Firmen innerhalb von Workshops erarbeitet, was sie subjektiv sagen, was ihre Ziele sind in Bezug auf Nachhaltigkeit. Also erstmal, okay, welche Punkte wollen wir beleuchten oder sollten wir beleuchten? Dann, wie würden wir da Grenzwerte setzen? Da wurde dann auch versucht, Wissenschaft mit reinzubringen, aber das war so erstmal der Ansatz. Und von diesem Ausgangspunkt von Unternehmen, die sich selbst in ihren Meetingsräumen treffen miteinander, um zu sagen, okay, wo müssen wir denn hingucken und wie stark wollen wir denn da hingucken müssen, sozusagen, also was sind unsere Grenzen, was sind unsere Ziele, beispielsweise CO2-Emissionen, ja okay, dann sagen wir halt, die Grenze liegt da. Das war mein Problem, dass ich sollte das für die Hochschule machen. Ich konnte zum einen jetzt nicht wirklich Workshops machen, dafür war die Zeit zu knapp und die Verfügbarkeit von den notwendigen Personen bei Fresenius war auch nicht ausreichend. Und mir hat auch tatsächlich der Ansatz nicht gefallen, dass das alles subjektiv und unternehmensintern bleibt, weil das ja genau das Problem ist, was wir haben, dass es eigentlich keine übergeordnete Grenzen gibt, die festgelegt sind, sondern dass das immer so ja nach eigenem Ermessen mehr oder weniger funktioniert, bis man dann irgendwann doch mal an eine rechtliche Grenze stößt. Und das, was ich dann gemacht habe, waren eben die SDPIs aus diesem Assessment-Handbuch von der UN-Einrichtung für Research and Development im Thema Nachhaltigkeit. Die haben eben so Kennzahlen quasi vorgegeben oder aus verschiedenen Arbeiten auch kombiniert, um Beispiel Wasserverbrauch oder nachhaltig verfügbare Menge Wasser vor Ort zu messen und dann eben zu sagen, okay, dann kann man ganz klar sagen, wir verbrauchen 20 Kubikmeter mehr Wasser, als wir dürfen oder als nachhaltig wäre in unserer Region. Und dann kann man daran eben sagen, okay, das ist nicht nachhaltig. Und dann war nur noch die Frage, wie kann man das finanziell in finanziellen Wert übertragen? Und das war eigentlich so die Leistung meiner Arbeit, dass ich diese SDPIs, die ich gefunden habe, als Nachhaltigkeitskennzahlen verwendet habe und die dann eben mit dem Quarta Vista Vorgehen der Monetarisierung in bilanzwirksame Leistungen oder Risiken umgemünzt habe, sozusagen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du Professor für Wirtschaftsethik, richtig?
Ja.
Und jetzt haben wir ja gerade eine sehr prominente Debatte in der Politik laufen, die ich als große Moraldebatte erlebe. Nämlich, sollen wir dem Bürger verbieten, seine Ölheizung zu behätscheln und zu pflegen und zu nutzen? Oder sollen wir ihm irgendwie die Wahl lassen oder Anreize schaffen? Als besorgter Bürger, der irgendwie die Nachrichten liest, jetzt gerade ist die Bonner Klimakonferenz eröffnet worden, ich glaube heute ist sie eröffnet worden und wieder sind beunruhigende Beschleunigungsmeldungen gekommen aus der Antarktis und aus anderen Forschungsstationen dieser Welt. Das Tempo nimmt beunruhigend zu des Wandels und die Auswirkungen sind massiv zu erwarten. Was soll man machen als Gesellschaft? Gibt es einen Punkt, wo man dann sagt, da muss man dann einfach durchregieren im Sinne von, ich nehme mal das Unwort des Jahres in den Mund, diktatorisch werden, ökodiktatorisch werden. Oder ich empfinde das als Falle. Ja, also auf der einen Seite sehen wir das, wir sehen die Wand, wir hängen quasi schon an der Wand. Und dann auf der anderen Seite sind wir vor lauter Moraldebatte nicht in der Lage, das Lenkrad umzusteuern. So erlebe ich es zumindest persönlich. Das ist eine ganz private Meinung. Aber was sagt der Ethiker dazu? Beziehungsweise was könnte eine Lösung sein, ohne dass wir uns alle an die Gurgel gehen gegenseitig?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich aber auch nicht spontan beantworten kann. Ich mache mir natürlich auch meine Gedanken. Befürchte aber, die Diktatur ist auch nicht der richtige Weg. Auf der anderen Seite, was du beschreibst, dass das Bewusstsein einfach noch nicht da ist in der Gesellschaft, das macht es ja so schwierig, einen Wandel herbeizuführen. Ich meine, wenn allen klar wäre, in 20 Jahren geht die Welt unter, wenn wir nicht umsteuern oder wir erleben das nächste Jahrzehnt nicht mehr, dann würden wir vielleicht schneller handeln. Aber so ist das Gefühl, boah, das ist irgendwo in der Arktis oder das passiert dann in der Südsee, dass der Meeresspiegel steigt und man fühlt sich nicht angesprochen. Ich glaube, wenn ich jetzt für Deutschland, und das ist ja auch wieder meine subjektive Meinung, sprechen kann, die Politik hat's nicht richtig eingefädelt. Die Motive sind zwar richtig, aber auch die Art und Weise ist nicht, auch die Kommunikation ist verheerend, meines Erachtens. Und es ist eine sehr schwierige Gemengelage. Ich befürchte, wir brauchen vielleicht, es muss irgendein Bang geben, sonst gibt es kein Umdenken. Also allein die Informationen sind da, aber sie kommen nicht an. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir inzwischen durch die neuen Medien, durch die sozialen Medien eben so eine Meinungsdivergenz haben, dass es keine klaren, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und jeder, es gibt genauso viele Kritiker von Klimawandel wie solche, die ihn realistisch beschreiben. Das ist die Schwierigkeit. Leider wird es wahrscheinlich nicht anders gehen, als durch irgendeine Krisenerfahrung, wie immer die aussehen mag. Aber die kann nicht darin bestehen, dass jeder 100.000 Euro in seine Heizung steckt.
Ich hoffe, ihr habt durch den Vortrag neue Einblicke in das Thema nachhaltige Finanzen bekommen. Und ich bedanke mich im Namen des Green Office bei Hendrik Müller und Steven Geschwindner. Ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Friese Green Talk wieder.